Stell dir vor, du liegst nachts wach. Die Gedanken kreisen. Du kennst das.
Mhm, wer kennt das nicht?
Zweifel kommen auf. Alte Ängste kriechen irgendwie hoch. Oder Gefühle, die du eigentlich, naja, längst in irgendeiner Therapie oder durch reine Willenskraft überwunden glaubtest.
Ja, genau. Diese fiesen kleinen Dämonen, die dann nachts rauskommen.
Absolut. Und dein ganzes Leben lang hast du gelernt, genau diese Dinge, also deine Fehler, deine düsteren Gedanken, deine inneren Schatten, zu bekämpfen.
Sie wegzudrücken.
Zu verstecken.
Richtig.
Sie zu heilen, in Anführungsstrichen. Es ist ein ständiger, unheimlich erschöpfender innerer Krieg. Und wir alle gehen irgendwie davon aus, dass das normal ist.
Dass wir das Böse oder Fehlerhafte in uns besiegen müssen, ja?
Genau, um endlich gut oder erleuchtet zu sein. Aber was wäre, wenn unser innerer Kompass die ganze Zeit in die völlig falsche Richtung gezeigt hat?
Puh, das ist ein beruhiger Gedanke.
Was, wenn das, wogegen du dann Nacht für Nacht ankämpfst, gar nicht dein Feind ist?
Wir begeben uns da heute wirklich auf ein Terrain, das fast alles in Frage stellt, was uns kulturell, philosophisch und auch religiös jemals beigebracht wurde.
Es geht ans Eingemachte.
Absolut. Es geht an die Grundfeste unseres Verständnisses von Dualität. Also von hell und dunkel, von gut und böse.
Und das verlangt von dir als Zuhörer, dass du für die nächsten Minuten mal wirklich alle mentalen Schutzschilde herunterfährst. Wir haben dafür nämlich eine Quelle auf dem Tisch, die, naja, von Natur aus schon polarisiert.
Einen Text aus dem Jahr 2004?
Genau, ein sogenannter Shout aus dem Umfeld des Crimson Circle. Und der Titel lautet »The Darkness is your Divinity«, also »Deine Dunkelheit ist deine Göttlichkeit«.
Mhm.
Bevor wir jetzt voll in den Inhalt springen, das Wort Shouting oder Channeling lässt bei vielen ja sofort die Alarmglocken schrillen.
Ja, verständlich. Esoterik-Ecke, Räucherstäbchen, man kennt die Klischees.
Exakt. Wie gehen wir an so ein Dokument heran, ohne dass wir uns in Glaubensfragen verstricken?
Am besten betrachten wir das Ganze einfach als ein radikales psychologisches und spirituelles Gedankenexperiment. Ein Channeling bedeutet im Grunde ja nur, dass eine Person in einen veränderten Bewusstseinszustand geht und Informationen übersetzt, die angeblich nicht aus dem rationalen Verstand stammen.
Ob man jetzt glaubt, dass da eine jenseitige Entität spricht.
Oder ob man sagt, dass es eine tiefe Form von intuitiver Poesie aus dem Unterbewusstsein. Ja.
Genau, das ist für unsere Analyse völlig zweitrangig. Unser Ziel ist, unvoreingenommen herauszufinden, warum dieser Text behauptet, dass unsere Dunkelheit unsere Göttlichkeit ist.
Uns zwingt, unseren eigenen Selbsthass völlig neu zu bewerten.
Dann lass uns mal direkt in dieses Framework einsteigen. Der Text setzt nämlich eine ziemlich klare Prämisse. Er behauptet, die Welt oder zumindest das menschliche Bewusstsein befinde sich an einem Wendepunkt.
Richtig. Er spricht von einer neuen Energie.
Was genau hat es damit auf sich? Lass uns das mal aufdröseln.
Also die Argumentation hier ist, dass die Menschheit über Äonen hinweg immer nur in einem geschlossenen System operiert hat. Wir haben vorhandene Energien genommen und sie recycelt.
Wir haben quasi manipuliert, gekämpft, uns verteidigt.
Genau. Alles basierte auf Überleben und auf einem Mangel. Das nennt der Text die alte Energie. Der Sprung, den wir laut der Quelle jetzt gemacht haben, ist die Fähigkeit, echte neue Energie aus dem Nichts zu erschaffen.
Ein Paradigmenwechsel sozusagen.
Ein gewaltiger. Und das wichtigste Merkmal dieser neuen Energie ist, dass sie keine Bedrohung mehr enthält. Sie ist ein sicherer Raum.
Okay, das klingt jetzt natürlich noch sehr nach abstrakter Quantenphysik oder Philosophie.
Ja, es ist aber nicht.
Nee, der Text bringt das extrem auf eine menschliche Ebene herunter. Er spricht nämlich über unsere Vorstellungskraft. Er sagt, wir haben Angst vor unserer eigenen Fantasie.
Wir trauen uns gar nicht, diesen sicheren Raum zu nutzen, ja?
Weil wir panische Angst davor haben, was in unseren Köpfen passieren könnte, wenn wir die Kontrolle abgeben.
Wir haben uns über Jahrtausende darauf trainiert, unseren eigenen Geist einzusperren. Der Text beschreibt das so, als hätten wir massive mentale Mauern hochgezogen.
Mhm.
Sobald wir anfangen zu fantasieren oder uns energetisch wirklich zu öffnen, schlägt sofort so ein alter Überlebensinstinkt an.
Die Angst, verrückt zu werden.
Genau. Wir befürchten, dass dunkle Gedanken die Kontrolle übernehmen, dass uns buchstäblich irgendwelche Dämonen oder negative Entitäten holen, wenn wir ungeschützt sind.
Wir halten uns also künstlich klein, verankert in so einer rein dreidimensionalen, rationalen Welt, weil die sich irgendwie kontrollierbar anfühlt. Weißt du, das ist im Grunde wie ein völlig paranoid eingestellter Spamfilter.
Ein Spamfilter? Ja, das ist ein guter Vergleich.
Stell dir vor, du hast auf deinem Computer einmal einen richtig fiesen Virus gehabt, irgendwann in der Vergangenheit.
Oh ja, das prägt.
Eben. Aus purer Panik stellst du dann die Sicherheitseinstellungen deines E-Mail-Postfachs auf die allerhöchste Stufe. Der Filter blockiert einfach alles, was er nicht zu 100% kennt.
Und lässt nichts Neues mehr durch.
Richtig. Kein Virus kommt mehr durch, das stimmt schon. Aber es kommen eben auch keine Nachrichten von neuen Freunden mehr an, keine Einladungen, keine kreativen Newsletter, keine Jobangebote. Alles landet im Spam.
Und du sitzt da vor einem leeren Postfach.
Und denkst, puh, bin ich sicher. Dabei verpasst du eigentlich das komplette Leben. Und der Text ruft uns hier quasi zu, hey, der Virus existiert auf diesem neuen Server gar nicht mehr. Der Filter schützt dich nicht. Er isoliert dich.
Das trifft es wirklich auf den Punkt. Dieser Spam-Filter, also diese Angst vor dem Unbekannten in uns selbst, blockiert laut der Quelle unsere natürliche Entwicklung.
Und es geht ja sogar noch weiter.
Ja, er blockiert das, was wir traditionell als Wunder bezeichnen würden.
Oh ja. Die Stelle mit den Wundern, die hat mich beim Lesen wirklich erwischt. Der Text nutzt Jeschua, also Jesus, als Beispiel. Er erwähnt dieses klassische Verwandeln von Wasser in Wein oder das Heilen von Kranken.
Mhm.
Und dann, und das ist echt krass, nennt er diese Dinge völlig lapidar Kinderspiel.
Das ist so eine Stelle, wo der Text enorm herausfordert. Ich meine, Wasser in Wein als Kinderspiel zu bezeichnen?
Ja, wieso macht er das?
Weil er erklärt, dass die Manipulation von Materie, also Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff, einfach umzuordnen, keine Magie ist. Es ist einfach nur Physik auf einer höheren Bewusstseinsebene.
Wenn der Spamfilter aus ist.
Exakt. Wenn du nicht mehr in ständiger Angst vor der Dunkelheit lebst und dein Bewusstsein völlig im gegenwärtigen Moment zentriert ist, dann reagiert die Realität einfach auf dich. Materie formt sich neu.
Wasser in Wein ist also im Grunde nur ein Nebenprodukt.
Nur ein Trick, ja. Das wahre Wunder, auf das der Text hinaus will, ist etwas völlig anderes. Das Wunder ist ein menschliches Bewusstsein, das im Hier und Jetzt existiert, völlig frei von diesen mentalen Blockaden.
Völlig sicher und im Frieden mit sich selbst.
Genau.
Aber genau dieser Frieden ist ja das Problem für die meisten von uns. Um diesen Spam-Filter abzustellen, müssten wir aufhören, uns vor der Dunkelheit in uns zu fürchten.
Und das fällt uns unglaublich schwer.
Total. Und da baut der Text eine Mythologie auf, um uns zu erklären, woher dieser epische Kampf in uns eigentlich kommt. Eine Ursprungsgeschichte der Dualität.
Er geht zurück an den Anfang, ja? Als die Seelen ihr metaphorisches Zuhause, den Ursprung, verlassen haben.
Um diese Erfahrung des Lebens überhaupt machen zu können, brauchte es Reibung. Es brauchte Kontraste.
Richtig. Der Text beschreibt das Aufspalten einer ursprünglichen Energie in zwei grundlegende Schwingungen oder Töne. Er nennt sie A und O.
A und O. Klingt irgendwie wie Atemzüge. Ein Einatmen, ein Ausatmen.
So ähnlich kann man sich das tatsächlich vorstellen. Das A repräsentiert das Licht, die Leichtigkeit, das Strahlende. Das, was wir klassischerweise mit dem Guten assoziieren.
Und das O?
Das O steht für die Dunkelheit. Das Schwere, das Dichte. Und das Spannende ist hier der Mechanismus dieser Trennung. Der Text macht unmissverständlich klar, dass A und O denselben Ursprung haben.
Sie sind aus demselben Bewusstseinsfunken entstanden.
Ganz genau.
Weißt du, wenn ich an Licht und Dunkelheit denke, habe ich sofort Star Wars im Kopf.
Die Jedi gegen die Sith.
Exakt. Zwei Fraktionen, die sich aus tiefster Überzeugung bis aufs Blut bekämpfen. Aber der Text zieht uns hier sofort den Stecker. Er sagt: Vergiss deine Feindbilder. A und O waren keine Feinde.
Sie waren Gefährten.
Ja. Er beschreibt eine tiefgreifende, bedingungslose Liebe zwischen diesen beiden Energien.
Und genau hier müssen wir aufpassen, dass wir das konzeptionell richtig fassen. Diese Energien wollten gemeinsam eine Reise antreten. Sie wollten das Unbekannte erforschen, Identität aufbauen.
Aber diese Reise in die Materie, in die Erfahrung, die ist schwer.
Sie ist extrem fordernd, ja. Und weil das so ist, traf die O-Energie, also die Dunkelheit, eine Entscheidung aus reinem Mitgefühl für das Licht.
Lass mich das mal ins Echte übersetzen, weil das sonst für den Zuhörer vielleicht zu kosmisch wird.
Gerne, mach das.
Hier wird es nämlich richtig interessant. Stell dir vor, du und dein absolut bester Freund, ihr plant eine monatelange brutale Bergtour. Ihr wisst, das wird extrem anstrengend, es wird stürmen, es wird eisig kalt.
Eine echte Strapaze.
Genau. Und dein Freund sieht dich an und sagt: Ich liebe dich so sehr, ich will, dass du auf dieser Reise frei atmen kannst. Dass du die Aussicht genießt, dass du rennen kannst. Also,
Gib mir all dein schweres Gepäck.
Wahnsinn.
Ja. Er sagt, gib mir die Zeltstangen, das ganze Essen, die nassen, schweren Planen. Ich packe das alles in meinen Rucksack. Ich trage die Last, damit du frei bist.
Und laut diesem Text ist exakt das passiert?
Das O. Die Dunkelheit hat zum A, dem Licht, gesagt, ich nehme all den Schmerz, alle Zweifel, die ganze Schwere der Existenz auf mich. Ich trage das für dich.
Eine wunderschöne Vorstellung, oder?
Total.
Aber jetzt müssen wir den psychologischen Mechanismus betrachten, der dann über Äonen hinweg folgte. Was passiert mit einem Wesen, das ununterbrochen eine solche Last trägt?
Es bricht irgendwann zusammen.
Genau. Das OH saugte allen Schmerz und alle Negativität auf. Und Energie verformt sich unter Last. Durch das ständige Aufnehmen dieser Schwere wurde die OH-Energie immer langsamer, dichter und, ja, verkrüppelter.
Und das Licht?
Das Licht, das A, an das sich unser menschliches Bewusstsein klammert, das tanzte frei herum. Aber als das Licht irgendwann auf seinen Freund blickte, erkannte es ihn nicht mehr.
Es sah nur noch die entstellte Fratze unter dem riesigen Rucksack.
Ganz genau. Das Licht war angewidert. Es sah etwas Hässliches, etwas Dunkles, das scheinbar voller Schmerz war.
Es vergaß den ursprünglichen Pakt.
Es vergaß, dass dieser Freund all das nur aus Liebe trug. Und was machte das Licht? Es spaltete sich ab. Es wandte sich ab und deklarierte das OH kurzerhand als das Böse.
Okay, warte. Halt, stopp. Da muss ich jetzt wirklich mal reingrätschen.
Klar, schieß los.
Denn wenn ich jetzt zuhöre und gerade vielleicht in einer handfesten Lebenskrise stecke, vielleicht kämpfe ich mit echten Traumata, mit schweren Depressionen oder ganz dunklen Zwangsgedanken, dann meldet sich jetzt massiver Widerstand in mir.
Verständlich, sehr verständlich.
Wenn diese Dunkelheit mein lieber, aufopferungsvoller Freund ist, warum zur Hölle fühlt sich eine Panikattacke dann an, als würde ich sterben? Warum flüstern mir meine inneren Dämonen ein, dass ich komplett wertlos bin?
Das ist die entscheidende Frage.
Das passt doch hinten und vorne nicht zusammen.
Das ist der absolut zentrale Konflikt und es ist extrem wichtig, dass wir das hier sezieren. Was hier faszinierend ist, der Text ignoriert diesen Schmerz nämlich nicht. Er sagt nicht einfach, denk positiv, das ist doch dein Freund.
Das wäre auch zynisch.
Eben, er liefert uns die Kausalität, warum es sich wie ein Monster anfühlt. Wir müssen uns den Mechanismus der Projektion ansehen. Der Text prägt hier ein sehr bildhaftes Konzept.
Nämlich?
Wir haben das OIH zu unserer spirituellen Mülldeponie gemacht.
Einer spirituellen Mülldeponie? Okay, erklär das bitte.
Wir haben vorhin gesagt, das Licht wandte sich ab, weil es angewidert war. Aber wohin mit all den neuen negativen Erfahrungen im Laufe der Menschheitsgeschichte? Jedes Mal, wenn ein Mensch Schuld empfand, Scham, Neid, Selbsthass, Wut, was haben wir damit gemacht?
Wir wollten es weghaben.
Richtig. Wir wollten es nicht in unserem schönen, leuchtenden Aha-Bewusstsein haben. Also haben wir es weggeworfen. Wohin? In die Dunkelheit. Zum OH.
Wir haben das da einfach abgeladen.
Über Jahrtausende. Über unzählige Leben hinweg haben wir jeden psychologischen Abfall, jeden unaufgearbeiteten Schmerz ungefiltert in diese Energie gekippt.
Wir haben also quasi unseren ganzen Dreck auf den Freund geworfen, der ohnehin schon unter unserem Rucksack zusammengebrochen am Boden lag.
Exakt so ist es. Und jetzt kommt die Physik des Bewusstseins ins Spiel. Energie reagiert auf die Intention, mit der sie gespeist wird. Wenn wir all unseren Hass, unsere tiefste Selbstverachtung und unsere Ängste bündeln und sie in die OH-Energie feuern, dann nimmt diese Energie exakt diese Form an.
Wow.
Das Monster, das dich in der Panikattacke anfällt, oder der Dämon, der dich wertlos nennt, das ist gar nicht die eigentliche Essenz des OH.
Sondern?
Das ist der jahrtausendealte, gärende Müll deiner eigenen unaufgearbeiteten Ablehnung, der dir da entgegenwabert. Du spürst die Aggression, mit der du selbst diesen Teil von dir verstoßen hast. Du kämpfst nicht gegen einen bösen Feind, du kämpfst gegen deinen eigenen toxischen Abfall.
Krass. Das bedeutet, der Schmerz ist extrem real, weil die Verleugnung real ist.
Genau.
Wir haben ein Gefäß für alles geschaffen, was wir an uns selbst einfach nicht ertragen konnten. Und weil das Gefäß jetzt stinkt und furchteinflößend aussieht, greifen wir es an. Wir zücken Schwerter und versuchen, unseren eigenen Schatten abzuschneiden.
Was natürlich völlig unmöglich ist.
Und uns nur noch mehr erschöpft.
Und damit kommen wir zum absoluten Kernfokus unserer heutigen Analyse. Dem Satz, deine Dunkelheit ist deine Göttlichkeit. Was bedeutet das also alles für dich als Zuhörer?
Das ist die Auflösung des Ganzen.
Warum ist das so? Wenn jemand jahrelang meditiert, ins Kloster geht, Mantras singt, immer nur nach dem strahlenden Gott im Inneren sucht und verzweifelt ist oder nichts findet. Was sagt der Text dazu?
Der Text sagt schlichtweg, du hast am falschen Ort gesucht.
Das ist der große Plot-Twist unserer Existenz.
Das Göttliche ist nicht im Licht geblieben.
Okay, lass uns das wirklich mal einsinken lassen. Das Göttliche ist nicht im Licht.
Das ist die Erklärung, warum die Dunkelheit deine Göttlichkeit ist. Überleg doch mal, welche Kraft im Universum wäre fähig und willens, freiwillig die dunkelste, schwerste und undankbarste Rolle zu übernehmen, nur damit du die Erfahrung des Lebens machen kannst?
Mhm.
Welche Energie liebt dich so bedingungslos, dass sie bereit ist, sich von dir bespucken, verleugnen und hassen zu lassen, während sie weiterhin tapfer deinen Rucksack trägt?
Das kann eigentlich nur reine göttliche Essenz sein.
Exakt. Gott oder die Schöpfungsquelle oder wie auch immer du es für dich nennen willst, hat sich genau in dem versteckt, was du am meisten an dir verabscheust.
Weil es die ultimative Aufopferung war.
Ja. Wenn du im tiefsten Leid warst und geschrien hast, Gott, warum hast du mich verlassen? Dann antwortet die Quelle hier, ich habe dich nie verlassen. Ich war der Schmerz, den du gefühlt hast. Ich war der Schatten, den du bekämpft hast. Ich habe diese Last für dich absorbiert, damit sie dich nicht zerreißt.
Das ist wirklich, das dreht alles auf links. Er nutzt im Text ja auch genau dieses physikalische Bild des Schattens, um diesen Mechanismus final zu beweisen. Ein faszinierendes Beispiel, das das Ganze noch greifbarer macht. Wie entsteht überhaupt ein Schatten?
Ein Schatten entsteht nur, wenn zwei Dinge zusammenkommen. Das Licht, das auf etwas strahlt, und ein fester Widerstand. Etwas mit Substanz.
Ein Objekt, ja.
Der Text formuliert es so, das Licht der Quelle strahlt ununterbrochen. Und wenn dieses Licht auf eine einzigartige, individuelle Seele trifft, dann blockiert diese Seele einen Teil des Lichts. Sie hat Kontur, sie hat eine eigene Identität.
Und was entsteht auf der Rückseite?
Ein Schatten.
Das heißt, wenn da nichts wäre, wenn wir keine Seele hätten, dann würde das Licht einfach widerstandslos durch uns hindurchfallen. Es gäbe überhaupt keinen Schatten.
Und genau das ist die logische Schlussfolgerung des Textes. Wesen ohne Seele haben keinen Schatten.
Wahnsinn.
Dass du einen Schatten hast, dass du Dunkelheit in dir trägst, dass du Ängste, Zweifel und Abgründe in dir spürst, ist nicht der Beweis, dass du kaputt, unrein oder irgendwie sündig bist.
Nein.
Dein Schatten ist der physikalische und spirituelle Beweis dafür, dass du eine Seele hast. Er ist die unumstößliche Bestätigung deiner eigenen göttlichen Existenz. Kein Schatten, keine Seele.
Anstatt also bei jedem finsteren Gedanken in Panik zu verfallen und den Spamfilter wieder hochzureißen, könnten wir einfach innehalten.
Ja, und sagen, ah, da ist mein Schatten.
Mein Beweis, dass ich wirklich existiere. Da ist der beste Freund, der unter meinem ganzen Müll sitzt.
Richtig. Aber der Text belässt es nicht bei dieser philosophischen Feststellung. Er fordert uns zu einer ganz konkreten inneren Handlung auf.
Weil Energie immer nach Auflösung sucht.
Genau, nach Balance. Die O-Energie ist einfach erschöpft. Sie hat den Deal über unzählige Lebenszeiten erfüllt. Sie hat das Gewicht getragen.
Aber jetzt, wo wir uns theoretisch in dieser neuen Energie befinden, in der alles sicher ist,
braucht das Licht keinen Schutzschild mehr. Der Rucksack muss nicht mehr getragen werden. Und die Dunkelheit bittet darum, aus diesem alten Pakt entlassen zu werden. Sie bittet um Wiedervereinigung.
Der Text sagt buchstäblich, hör auf zu kämpfen, leg die Waffen nieder. Wir sollen aufhören, uns selbst zu bekämpfen.
Das ist die Mission.
Wir sollen diese Dunkelheit, dieses O aus der Ecke holen, den ganzen Müll, den wir da aufgeworfen haben, zur Seite räumen und sie als gleichwertigen Teil unserer Existenz annehmen.
Kein Gut gegen Böse mehr, sondern eine Ganzheit.
Und das ist der Punkt, an dem viele Menschen scheitern werden, oder? Das sagt die Quelle ja selbst voraus.
Oh ja. Warum?
Weil dieser Kampf uns Identität gibt.
Oh, das ist ein wichtiger Punkt.
Wenn du dein halbes Leben lang der tapfere Lichtarbeiter warst, der gegen das Böse in der Welt oder die Dämonen in dir selbst gekämpft hat, dann warst du der Held in deinem eigenen Film.
Man fühlt sich wichtig dabei.
Total.
Wenn du jetzt diesen Kampf beendest und anerkennst, dass der Dämon nur ein verzerrter Spiegel deines eigenen Selbsthasses ist und in seinem Kern eigentlich göttlich, dann verlierst du dein Feindbild.
Du musst die absolute, totale Verantwortung für alles übernehmen, was du bist. Keine Ausreden mehr.
Kein Schicksal, kein Teufel, der dich verführt hat. Alles bist du. Das erfordert ein unfassbares Maß an Mut und Reife.
Aber in diesem Alles bist du liegt eben auch eine unendliche Geborgenheit. Weil da nichts ist, was dich eigentlich zerstören will. Lass uns das alles mal für dich als Zuhörer zusammenfassen.
Gerne.
Dieser Text lädt dich zu einer fundamentalen Kapitulation ein. Aber keiner Kapitulation aus Schwäche, sondern aus tiefer Einsicht. Er fordert dich auf, den Krieg gegen dich selbst zu beenden.
Es geht nicht darum, das Dunkle, das Peinliche, das Schmerzhafte in dir wegzumachen.
Genau. Es geht darum, zu verstehen, warum es überhaupt da ist. Deine Dunkelheit hat sich nicht gegen dich gewandt. Sie hat aus bedingungsloser Liebe deine Last getragen und wurde unter dem Mühl deiner eigenen Ablehnung begraben. Der Ruf ist also glasklar. Deine Dunkelheit ist in Wahrheit deine Göttlichkeit im Arbeitsgewand.
Und um den Bogen zum Anfang zu spannen, möchte ich dir noch einen letzten provokanten Gedanken mitgeben.
Schieß los.
Wir haben darüber gesprochen, wie erschöpfend es ist, diesen Spamfilter ständig am Laufen zu halten.
Oh ja.
Wie viel mentale und physische Kraft es dich jeden einzelnen Tag kostet, diese Mülldeponie zu bewachen und gegen deine eigenen inneren Schatten anzukämpfen.
Eine absurde Menge an Energie.
Stell dir also vor, du würdest diesen Krieg heute Nacht einfach für beendet erklären.
Du lässt die Waffen fallen.
Du schaust in diesen dunklen Raum in dir und sagst, ich sehe dich, ich weiß jetzt, warum du so aussiehst. Ich danke dir, dass du das alles für mich getragen hast.
Was würde passieren?
Überleg mal. Die gesamte Energie, die du dein Leben lang in Verteidigung, Unterdrückung und Angst investiert hast, wäre auf einen Schlag arbeitslos. Sie würde massenhaft frei werden.
Was könntest du mit dieser Unmenge an neuer, freier Energie morgen früh anfangen?
Wer wärst du, wenn du nicht mehr damit beschäftigt wärst, dich selbst zu bekämpfen?
Das ist die Frage, die alles verändert. Was würdest du erschaffen? Ein Gedanke, den du für dich behalten, mit in die Nacht nehmen und erkunden kannst. Bis zum nächsten Mal.